Der Webmontag Frankfurt Podcast mit André Borges und Till Becker.
Ja, heute im Webmontag Frankfurt Podcast zu Gast ist Nico Höhler. Er hat ein eigenes Startup mit einer Kühlbox und vor kurzem erst eine erste Venture Capital Runde mit 1,2 Millionen, um jetzt eine Produktion in großen Stückzahlen voranzutreiben. Hallo Nico.
Gute.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Ja, erzähl mal, wer bist du, woher kommst du?
Ja, also ich bin Frankfurter zunächst mal, born and raised. Woher komme ich? Ich komme aus der Startup-Szene letzten Endes, die hier so langsam am Wachsen ist, noch ein sehr kleines Pflänzchen. Aber wir sind da jetzt mitten im Flow sozusagen und es geht jetzt gerade richtig los. Und das ist so, wo wir aktuell stehen.
Ja, und als Frankfurter genau richtig im Webmontag Frankfurt Podcast, würde ich sagen.
Genau.
Da warst du ja auch schon mal vor Ort bei der Veranstaltung.
Genau. Ich habe Nico mal gefragt, weil ich ja den Webmontag mitorganisiere, ob er mal zum Thema Finanzierung bei Startups mitmachen will, beziehungsweise mal ein bisschen was darüber sagen will, weil ich glaube, Nico hat da relativ gute Erfahrung, hat er jetzt seine erste Venture Capital Runde hinter sich und wie er sich nennt, Pitch, ne?
Genau.
hat es dann auch Pitch, auf dem Webmontag wieder unter Beweis gestellt und so ein bisschen erzählt, wie das abläuft, was man machen muss, um Kohle zu raisen. Genau. Und hat so ein bisschen, hat eigentlich gar nicht über sein Startup geredet beim Webmontag, aber darauf würden wir jetzt ein bisschen eingehen, ne? Damit man einfach mal weiß, was ist denn hinter deinem Startup, was macht Nelumbox genau?
Wie war das beim Webmontag? Also du hast über Finanzieren hast du da
genau was erzählt? Also am Webmontag habe ich erzählt, wie man letzten Endes in den verschiedenen Arten Venture Capital Runden raisen kann, beziehungsweise generell sein Startup finanzieren kann. Es muss ja nicht immer Venture Capital sein. Da gibt es ja eine Vielzahl von Optionen, ob jetzt über Fördergelder oder verschiedene Arten von Venture Capital oder letzten Endes auch Bankkredite, obwohl letzteres sehr, sehr schwer ist. Und habe so ein bisschen vorgestellt, was wir auf dem Weg gelernt haben, was so die größeren Fehler waren, die wir gemacht haben, was ich gerne anderen Startups mitgeben wollte, und bin speziell natürlich hier auf die Szene in Frankfurt eingegangen, weil letzten Endes ist jede Venture-Capital-Szene auch anders, München tickt anders als Berlin, Frankfurt tickt auch wieder anders und da hat man halt dann noch seine lokalen Besonderheiten.
Und was ist in Frankfurt speziell, also vielleicht eine Sache, die dir einfällt?
Also Frankfurt, ich kenne mich in den anderen Szenen, muss ich jetzt sagen, nicht sonderlich gut aus, weil ich auch sagen muss, ich habe da noch nie Geld geraced, aber ich würde mal vermuten, dass in Frankfurt die Szene, also das ist Fakt, sie ist sehr viel kleiner und deswegen würde ich vermuten, dass man hier aufpassen muss, weil sich vor allem alle besonders gut kennen. Also das ist wirklich eine Besonderheit, die ich hier für Frankfurt einschätzen würde. Ich denke, auch in den anderen beiden Städten oder sonst wo in Deutschland wird es vielleicht ähnlich sein, aber hier ist es dann doch besonders, weil wenn man dann ein bisschen in der Szene unterwegs ist, gibt es eigentlich keinen, der den anderen nicht kennt. Und das macht es dann doch besonders.
Das kommt einem als Frankfurter irgendwie bekannt vor. Ist irgendwie in allen Bereichen doch so, ja, dass es irgendwie immer eine kleine Community ist und man sich kennt. Ja, egal, ob man jetzt irgendwie an die Gastro denkt oder sonst wo.
Richtig, ist Frankfurt ist letzten Endes ja immer noch ein Dorf.
Genau.
Ergo willst du sagen, wenn du einen Pitch vermasselt hast, wird schwer bei dem anderen dann nochmal zu pitchen, weil es sich rumspricht, oder?
Ja, genau. Also, man kriegt bestimmt auch eine zweite Chance, aber was definitiv nicht so gut geht, ist Investoren gegeneinander auszuspielen, sollte man sowieso nicht machen, aber ich sag mal, es passiert relativ schnell, dass der eine schon über den anderen von einem weiß. Also man hat einfach keinen Vorteil durch irgendwie Informationsvorsprung oder so, weil den gibt es einfach nicht, weil der Austausch so rege ist, dass immer eigentlich alle auf dem gleichen Level sind.
Okay, du meinst das Typische, was man von der Silicon Valley-Serie kennt, wo die zu verschiedenen gehen und immer sagen, hier, der gibt mir mehr. Einfach,
genau,
um mehr Kohle rauszuhauen für weniger Prozente.
Das geht ja nicht sehr lange gut, genau.
Ja, und so die erste Frage bei einem Pitch ist ja immer, was macht dein Startup?
Genau. Ja, was machen wir? Also wir sind ein Hardware-Startup, das ist vielleicht schon mal Punkt 1. Das ist was anderes als Software-Startups und definitiv auch ein anderer Use-Case oder der Case im Allgemeinen. Wir bauen intelligente Kühlboxen für letzten Endes alles. Wir fangen aber mit der Pharmaindustrie an. Wie kam das Ganze zustande? Wir haben an der TU Darmstadt letzten Endes eine Kühltechnologie entwickelt, die sehr, sehr energieeffizient elektrisch kühlen kann. Warum ist das cool? Naja, bisher wird alles noch immer ziemlich mittelalterlich gekühlt. Das heißt, man hat irgendwie ein Eispack oder einen Kühlakku oder ja, wenn man es ein bisschen weiter treiben will, irgendwie so eine Art Kerzenwachs. Das nennt sich dann Phase Change Material. Und mit dem kühlt man dann in letzten Endes einer Pappbox, Styroporbox oder ein bisschen besser isolierten Kühlbox. Und ja, das ist halt super nicht digital. Wenn man es digital machen will, kann man da noch so Datenlogger reinlegen, aber alles super manuell. Und ja, wir haben eben eine Kühltechnologie entwickelt, wo man erstmalig auf einer Akkubasis letzten Endes kühlen kann. Das geht zwar mit Sicherheit auch jetzt schon, aber ohne unsere Technologie ist halt der Akku sofort leer. Oder aber man muss so viel Akkus mitschleppen, dass es keiner mehr tragen kann. Ja, und mit unserer Technologie kann man eben sinnvoll sehr lange Zeiten kühlen. Und dadurch, dass wir elektrisch sind, kann man dann halt eben noch den ganzen schönen Softwarekram oben drauf packen. Bis hin zu Tracking und Datenauswertung und allem, was dann noch dahinter dran, hinten dran kommt.
Wo braucht man sowas? Bestimmt nicht bei der Grillparty, oder?
Ja, also ganz ehrlich, wir hatten uns überlegt, einen Bierkühler zu bauen ganz am Anfang, direkt auf den Massenmarkt zu gehen, hier mit ein bisschen Bluetooth und Lautsprecher und ein bisschen LED, damit man im Park noch seine Bierflasche findet.
Und USB-Port?
Und USB-Port, genau, alles dabei. Hatten tatsächlich überlegt und vielleicht kommt es auch irgendwann mal, vielleicht gibt es in 5 Jahren auf Amazon, aber wir haben halt gemerkt, es ist super schwierig, man kann als Startup, als Hardware-Startup nicht von 0 auf 100 in den Massenmarkt gehen, weil es so ein kapitalintensives Geschäft ist, die Werkzeuge und die Vorproduktion, das verschlingt so viel Kapital, das kriegt man als junges Startup einfach nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir gehen eher in einen hochpreisigen, Nischen- oder nischigeren Markt, wenn es das Wort überhaupt gibt, und fangen mit einer kleinen Produktion an, die dann langsam aufgebaut werden kann, die Produkte erweitert und dann werden die Märkte gewechselt und dann kann man auf den Massenmarkt gehen.
Und was für eine Nische ist das?
Genau, also wir fangen jetzt im Pharmamarkt an und auch nicht im Pharmamarkt allgemein, sondern im klinischen Studienmarkt. Da hat man eben den höchsten Bedarf an so einer intelligenten Kühllösung, weil das muss alles super sicher sein. Ne? Also Medikamente haben einen sehr langen Prozess, bis sie an den Markt kommen. Das ist super teuer und da darf wirklich nichts schief gehen und deswegen haben wir uns überlegt, wir fangen in dem Markt an, weil im Vergleich auch dort halt die Kosten für die Logistik eine untergeordnete Rolle spielen zu den Gesamtkosten so einer Studie und dann ist es halt auch wenig preissensitiv, ja. Also wir können die Box zu einem Vielfachen anbieten, wie wenn wir auf einen anderen Markt gehen würden, beispielsweise Food Logistics oder ähnliches.
Mhm. Wäre auch sowas wie Zellspendentransport, wäre das auch so eine Anwendungs-
Genau, also die Box letzten Endes, das ist ja das Witzige, wir können eigentlich damit ziemlich viel kühlen. Wir fangen jetzt halt mit Studienproben an, aber es gibt auch Blutproben, Dopingproben, also alle möglichen Arten von Proben, auch allgemeinen Laborproben, Knochenmarkspenden, Netzhaut, Organe. Ja, also da kann man wirklich, wirklich viel kühlen. Wir hatten also auch schon die absurdesten Anfragen vom Bienenzüchter, der seine Bienen drin transportieren wollte, bis hin zu Bremsen, das Tierbremse, die im Laborbereich transportiert wurden. Also alles Mögliche. Wir hatten sogar schon eine Anfrage von jemandem, der Gras da drin transportieren wollte.
Das muss auch immer kalt sein. Ne?
Das ist auch nicht schlecht. Habt ihr auch die Funktion, dass man sieht, wann die Box aufgemacht wurde?
Genau.
Ja, das ist gut bei Urinproben.
Hatten, ja, genau. Sie hat ein elektronisches Schloss, also man kann auch seinen Konsum dadurch eindämmen.
Oh, gestern schon. Ah, nee, heute nicht.
Genau.
Genau. Wie viele seid ihr aktuell?
Ja, wir sind 3 Gründer und haben jetzt unser Team auf 8 beziehungsweise in sehr naher Zukunft 10 erweitert und 10 ist jetzt erstmal so die Grenze, mit der wir arbeiten müssen und jetzt auch den Markteintritt schaffen müssen und dann geht's weiter.
Also 9 ist ja auch immer so die magische Zahl, wo man sagt, da wird man nicht mehr effizienter, sondern ineffizienter, weil man anfängt Verwaltung aufzubauen.
Ja, also auf jeden Fall, man merkt, dass die Verwaltung auch jetzt schon ansteigt und wir müssen jetzt sogar schon jemanden mit einstellen, der solche Sachen übernimmt.
Habt ihr auch Konkurrenten? Also ich meine, die Idee ist eigentlich relativ cool. Du sagst, das gab es bisher noch nicht in der Form. Gab es jetzt, dass ihr schon gemerkt habt, hey, da hat jemand gesehen, dass wir das machen und auf einmal sind da Konkurrenten?
Ja, also es gibt viele indirekte Konkurrenten. Ne? Also letzten Endes konkurrieren wir halt mit der Styroporbox um Eis drin. Da braucht man nicht drum rumreden. Die kostet auch noch 5 €. Aber man kriegt dann halt auch eine Lösung, die 5 € wert ist. Das ist schon eine Konkurrenz und man muss sich schon von den Abgrenzen die Vorteile darstellen. Jemanden, der es direkt so macht wie wir, gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt keinen, der eine Kühlbox baut, die auf Batterien läuft, zumindest nicht in der Größenordnung, in der wir sie bauen. Und es gibt jetzt aber Startup kann man schon fast nicht mehr nennen, aber einen Schweizer Konkurrenten, der jetzt gerade auf den Markt drängt, mit einer sehr ähnlichen Lösung zu unserem, haben jetzt auch eine ICO gestartet, um das zu finanzieren, wollten jetzt in den nächsten Tagen, glaube ich, auch 5 Millionen einsammeln. Und wir werden mal verfolgen, wie das läuft, aber letzten Endes freut uns das, weil sie haben auch starkes Investoren-Backup, glaube ich, und schätzen den Markt sehr groß ein, und das ist für uns eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil jetzt auch noch ein anderer, größerer rein will, und letzten Endes wäre dann auch Platz für zwei, also da mache ich mir keine Sorgen.
Aber ist es so, dass, weil du ja gesagt hast, mit der Technologie, die ihr habt, kann man es machen, weil der Akku es dann eben auch mitmacht? Könnt ihr das patentieren oder habt ihr das patentiert oder ist es schwierig, weil es...
Nee, wir haben das patentiert. Wir halten jetzt aktuell 2 Patente drauf und werden auch noch neue anmelden, je weiter die Technologie fortschreitet. Aber Patent gibt einem halt leider keinen vollständigen Schutz, also kann man sich nicht drauf ausruhen, weil letzten Endes, was ist ein Patent? Ein Patent ist eine Bauanweisung für die Konkurrenz, weil man es offenlegt. Also es gibt da ja immer nur 2 Strategien. Man versucht es zu schützen, da muss man aber auch die Kohle und die Ausdauer haben, es wirklich gut zu machen. Aber dann ist es eben auch veröffentlicht und jemand kann es nachbauen. Jetzt kann man die andere Strategie fahren, man versucht es geheim zu halten, wie es geht, aber es ist bei mechanischen Lösungen, wie wir es machen, halt schwierig, weil dann kauft sie halt einer, schraubt sie auseinander und guckt, wie es geht. Also da gibt es keinen Königsweg und man muss halt wissen, dass Patente einen niemals vollständig schützen können.
Und jetzt hast du ja auch gesagt, ihr seid ein Hardware-Unternehmen, das ist immer ganz selten, weil wie du schon sagtest, man braucht Werkzeuge, man braucht die Leute dazu, ne, Ingenieure, die das rum, also die testen, die Prototypen erstellen. Wie habt ihr denn angefangen mit der Idee und zu sagen, okay, wir fangen jetzt damit an und wir brauchen, also man braucht ja direkt Geld, sage ich mal, im Vergleich zu einem Software-Startup, weil Zeilen Code kostet nicht viel, man braucht einen Computer, aber bei Hardware braucht man eben direkt mal einen 3D-Drucker oder eine Produktionsstätte.
Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, man muss direkt mit Kohle irgendwie starten. Also ganz ohne geht's nicht. Aber ich sag mal so, mittlerweile ist es auch nicht mehr nur den großen Unternehmen vorbehalten, Prototypen zu bauen, weil wir sind jetzt auch in einem Zeitalter angelangt, wo Rapid Prototyping voll am Kommen ist. Ich meine, so 3D-Drucker gibt's gute auch schon für ein bisschen über 1.000 Euro. Also es ist jetzt auch nicht mehr so, dass man 50.000 direkt investieren muss. Und so kann man dann tatsächlich sukzessive so einen Fuhrpark aufbauen an Zeug, was man halt hat. Wir haben jetzt auch immer noch eine Prototypenwerkstatt und werden es auch immer haben, bauen die auch immer weiter auf mit verschiedenen Maschinen, die wir dann letzten Endes da drin haben. Aber ich sag mal, wir haben noch für keine mehr als 4.000, 5.000 Euro ausgegeben. Und man kann schon fast alles damit machen. Also es gibt wenige Sachen, die man nicht mehr im Prototypenbau machen kann. Und deswegen ist es halt auch erstmalig überhaupt möglich, dass Startups überhaupt mit so großen Firmen konkurrieren. Also das ist wirklich neu. Genau, und wir haben ja das angeschoben. Also man muss tatsächlich halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Da gibt es halt Wettbewerbe. Und letzten Endes hat aber auch einer unserer Gründer privat halt Kredite aufgenommen, um es fortzufinanzieren.
Und ihr habt das während dem Studium schon entwickelt? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also die Idee kam tatsächlich vom Studium her, weil unser Gründer neben dem Studium als Onboard-Kurier geflogen ist und hat dort eben so Kühlkettenprobleme aufgedeckt, beziehungsweise live erlebt, dass sie es immer gerade so hinbekommen haben, und hat dann halt als Ingenieur angefangen, das Ding zu entwickeln. Und das hatte einen kurzen Vorlauf und dann kamen auch schon die anderen beiden Gründer, also ich und noch der dritte dazu, und seitdem geht's halt vorwärts, genau.
Erzähl doch nochmal ein bisschen über dich, wie ist es dazu gekommen? Also du hast in Darmstadt dann studiert und erzähl mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, jetzt auch in diese Richtung einzuschlagen, zu gründen?
Ja. Also es ist wie immer irgendwie, ich glaube kein Gründer, den ich kenne, hat irgendwie so einen straightforward Lebenslauf. Obwohl ich immer dachte, dass ich so ein Mensch bin, der das eigentlich hat. Also ich wollte eigentlich immer auch irgendwie so in die Unternehmensberatung, habe auch immer im Studium super Gas gegeben, schon im Abi super Gas gegeben, Studium super Gas gegeben, zweimal im Ausland gewesen, irgendwie versucht, gute Noten zu rocken.
Wo warst du im Ausland?
Ich war in den USA und fast ein Jahr und China ein halbes Jahr und ja, habe halt auch noch immer noch nebenbei 1000 Sachen gemacht, einen Verein gegründet und ja, in einem anderen Verein noch gearbeitet, ehrenamtlich und all so den ganzen Kram, damit man halt seinen Lebenslauf pimpt irgendwie. Und ja, dachte halt auch mal, ich werde Unternehmensberater irgendwie, beziehungsweise oder in einem Großkonzern irgendwie, die gut im Intrapreneurship sind oder halt viel forschen. Und habe dann da auch Praktika gemacht und so, aber es hat mir alles nicht zugesagt und war alles super langsam oder man hat halt Folien für jemand anderen geklickt oder ja, irgendwie, man hat immer für jemand anderen gearbeitet und es ging mir alles zu lahm. Bis ich dann halt in den USA auch studiert habe und auch an der Westküste und da ist halt der Gründerspirit ganz anderer, habe da auch so ein Entrepreneurship-Zertifikat gemacht und ja, keine Ahnung. Egal, wo man hingegangen ist, man hat mit Leuten über neue Ideen geredet und ja, das konnte man dann nicht mehr abschalten. Also nach diesem Aufenthalt war man halt nur noch in diesem Mindset gefangen und ja, dann kam ich zurück und dann war es auch relativ klar.
Und habt ihr schnell zusammengefunden oder war das erstmal, ihr seid 5 Leute jetzt inzwischen oder?
Ja, also aktuell sitzen im Büro ja 6 und wir haben schon noch mehr eingestellt, genau. Die kommen jetzt alle die nächsten Monaten.
Und die ersten Gründer, wie viel wart ihr da, als ihr gestartet seid?
3.
3.
Genau.
Und das wart ihr da schon irgendwie Freunde oder wie kam das, wie habt ihr euch da zusammengefunden? Das stelle ich mir auch manchmal schwierig vor, dass man Leute, Gleichgesinnte findet, mit denen man dann auch denkt, mit denen kann ich das auch echt starten. Die haben auch was drauf, die haben auch Fähigkeiten, die mir vielleicht noch fehlen und wir haben da irgendwie so das gleiche Mindset und wir können auch gut auf einer menschlichen Ebene, so stelle ich mir das vor.
Ja, also auch da ja, trifft man sich dann immer irgendwo. Bei uns war es jetzt so, ich hatte noch selbst so einen Entrepreneurship-Verein gegründet, wo halt Leute mit Ideen ihre ja, Startups waren es ja eigentlich gar nicht, Ideen halt pitchen konnten. Und da hat eben der Ideengeber die Kühlbox vorgestellt und ich dachte mir so, echt, das gibt's noch gar nicht. Konnte es mir so überhaupt nicht vorstellen, weil klang super geil und habe dann noch zu Hause, hat es mir noch nicht losgelassen, recherchiert und ja, es gab's nicht. Und ich so, es kann echt nicht sein. Und dann habe ich den halt angehauen, gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Irgendwie, ich sehe Potenzial, suchst du noch jemanden? Und dann meinte er so, ja, ich bin halt hier alleine und klar suche ich noch jemanden. Und so fing es dann halt an. Und ich habe ihm eigentlich schon in der zweiten oder dritten Satz gefragt, was brauchen wir noch? Weil ich bin halt Wirtschaftsingenieur vom Hintergrund, kann so ein bisschen Excel und so, aber was ich nicht kann, ist Software entwickeln oder Elektronik oder sowas. Und er war Maschinenbauingenieur. Und dann hat er ganz klar gesagt, naja gut, wenn du hier die Zahlen machst und mich vielleicht auch ein wenig in der Technik unterstützt, ich baue die Mechanik zusammen. Ja, wer macht die Software und Elektronik? Und ja, dann hatte ich letzten Endes meinen alten Schulfreund gefragt, wo ich schon immer wusste, der bastelt irgendwie schon seit er in den Windeln ist. Letzten Endes lötet der irgendeinen Kram zusammen. Und ja, dann kam der mit an Bord. Und ich glaube, eine Woche später haben wir uns getroffen und haben gesagt, wir machen's. Und ab dann haben wir einfach gemacht, also keiner hat's mehr in Frage gestellt, eigentlich voll witzig. Und wir haben uns dann einfach regelmäßig getroffen und dann ging es einfach los.
Und das war in der Phase nach deinem Studium, nach dem Master, glaube ich, ne?
Oder
nach?
Also es war so während der Masterarbeit, genau. Ich wusste schon, ich bin jetzt bald fertig und habe dann, ja, ich glaube, 3-4 Tage die Woche, ne, 2-3 Tage die Woche für das Startup noch gearbeitet und habe dann irgendwie meine Masterarbeit dahin gewirkt. Und dann gab es halt tatsächlich auch so einen guten Bruch. Wir haben dann ein Stipendium gewonnen, direkt nachdem meine Masterarbeit fertig war, also direkt im Anschluss und dann ging es halt so fließend über und hab dann auch direkt abgegeben, nächsten Tag 5 Tage die Woche im Büro gewesen.
Okay, und meine Lieblingsfrage ist immer, ich meine, dann hat man die Idee, man zieht es durch, da scheitert es ja schon oft, dass man das dann wirklich macht, ne? Also die Idee hat man oft und sagt, lass mal zusammen machen, aber dann funktioniert es doch irgendwie nicht, weil man das dann doch irgendwie in Frage stellt oder doch was anderes macht. Wie war so dein erster Schritt? Ich sag mal, du wirst deinen Eltern das auch gesagt haben. Ne, ja, hier, ja. Du, ich habe jetzt einen Bachelor, ich habe Master, ihr habt mich schön im Ausland finanziert. Ja, ich mache jetzt ein Startup. Ja. Die sind dann immer ganz begeistert, schätze ich mal.
Ja, genau. Also ich habe halt 2 Lehrereltern und das hat es jetzt, ich sag mal, nicht unbedingt besser gemacht. Weil, also mein Vater hatte eher so ja, so die klassischen Jobaussichten für mich, glaube ich. Meine Mutter war eigentlich tiefenentspannt, die hat das alles wenig gejuckt, aber es war schon mal so, ja, eigentlich hättest du auch nach dem Abitur loslegen können, so ungefähr. Das war schon jetzt kein Schock oder so, aber es war schon irgendwie eine besondere Situation, sage ich mal so. Und ja, man ist, also man muss schon sagen, man hat natürlich auch immer extreme Selbstzweifel, also habe ich bis heute, also das ist wirklich so eine richtige Achterbahnfahrt, dann wieder eine Woche denkt man so, was mache ich hier eigentlich, und dann die nächste Woche denkt man so, es ist super geil, genau das Richtige, keinen anderen Job der Welt will ich haben, und dann nächste Woche wieder, ah, was eine Krise, es funktioniert einfach alles nicht, und so geht's halt wirklich die ganze Zeit. Und klar habe ich mich auch selber gefragt, so jetzt habe ich mir hier so den Arsch aufgerissen im Studium, und letzten Endes hätte ich auch alles mit 4-0 bestehen können, hätte die ganze Zeit nur saufen können, und ich hätte genauso gründen können, weil letzten Endes habe ich mich ja jetzt selber angestellt. Also kein Assessment Center, kein gar nichts, keine Bewerbung geschrieben, also voll der Aufwand umsonst letzten Endes gewesen. Und ja, natürlich denkt man sich dann so, wenn dann das erste Jahr rum ist und man sieht so, was für ein Berg Arbeit noch vor allem ist, und dann geht das nächste Jahr rum und denkt so, Gott, was mache ich hier eigentlich? Das dauert alles noch ewig, ich verdiene hier nichts, und vielleicht schaffen wir es auch nie, und dann habe ich hier 5 Jahre rumgeeiert, aber ja, dann gibt es wieder die Tage, wo es genau andersrum ist.
War das auch am Anfang, ich meine, deine Eltern, klar, dass die nicht begeistert sind, ist glaube ich so das Standardding. Freunden muss man es dann ja auch erzählen oder der Freundin.
Ja, ja.
War das bei dir am Anfang dann auch, dass die alle gesagt haben, du bist verrückt, warum fängst du nicht an, irgendwo bei einem Großkonzern zu arbeiten? Willst du das echt tun, oder war eher so deine Erfahrung, dass die dich da ermutigt haben und gesagt haben, ja, mach's. Das wird schon.
Ja, also eigentlich hat mir es keiner ausgeredet, das muss ich schon sagen, weil man muss halt auch sagen, es ist gerade so ein bisschen der Startup-Flow in ganz Deutschland, ne? Jeder findet es irgendwie geil, 1000 Shows im Fernsehen, alle machen jetzt irgendwas mit Startups. Das ist ja so das neue Ding. Und deswegen ist es halt so in der Gesellschaft auch so als, ja, cool, hip, ne? Angesehen. Deswegen hat kein schlechtes Ansehen, sag ich mal so. Ja, ich glaube, das war eigentlich so die Hauptreaktion. Man selber fühlt sich halt immer noch ein bisschen anders, aber ja, das ist halt eine andere Frage, ja.
Und also dein Umfeld hat schon überrascht reagiert, aber eigentlich sonst so schon unterstützend, so kann man es eigentlich sagen, ne?
Genau, also unterstützend, wir hatten auch halt immer irgendwie einen Erfolg vorzuweisen, also es war halt nie so, dass es so brutal nach unten ging, also dann hat man halt wieder hier mal irgendwas gewonnen und dann hier nochmal ein Stipendium, und es ging halt immer irgendwie weiter, ne? Und deswegen gab es eigentlich immer konstant positive Nachrichten, und dann hat es einem halt tatsächlich auch keiner ausgeredet, weil man immer irgendwie nach Hause kam, hey, wir haben jetzt nochmal den Preis gewonnen, oder hey, wir haben jetzt nochmal ein Jahr Finanzierung, und dann, hey, jetzt sind die Investoren eingestiegen, und ja, und so ging es halt irgendwie immer bergauf, und dann zweifelt keiner dran. Aber es wird sich ändern, wenn es dann auch mal eine längere schlechte Phase gibt. Also ich glaube, da kommen dann die Ersten und sagen, hey, warum machst du das eigentlich noch? Und ja, da muss man halt das Durchhaltevermögen haben.
Oder also, ich habe es dir gleich gesagt, ne? Das sind dann auch die Geilsten.
Ja, genau, bist ich habe es dir gleich sicher? Gesagt. Ja, genau. Ja.
Und vermisst du das so ein bisschen von der Westküste? Also du sagst ja, hier ist jetzt die ganzen Fernsehshows und so, und ist inzwischen jetzt total cool geworden, Startups zu gründen, aber vermisst du das trotzdem so? Ich glaube, es ist schon noch deutlich anders hier in Deutschland als an der Westküste, oder?
Ja, nee, ich vermisse nur das Wetter, aber ansonsten ist es so, dass ich mir hier mittlerweile nicht nur, also Kollegenkreis kann man schlecht sagen, weil es sind ja nicht direkt meine Kollegen, es sind auch Gründer irgendwie, aber Kollegen sind es ja nicht, aber es ist letzten Endes ein enger Freundeskreis geworden mit, sagen wir mal so, ja, 10, 15 Jungs hier eigentlich, leider kein Mädel dabei, gibt ja tatsächlich wenig Gründerinnen.
Also Mädels, wenn ihr zuhört.
Genau, gründet mal, genau, wir brauchen auch noch ein paar Gründerinnen dringend. Und das ist einfach eine super geile Konstellation, die wir da haben, und da ist halt auch das Gründerfeeling voll da, deswegen muss ich sagen, das steht Frankfurt, der Westküste nichts nach, aber man muss halt die Jungs dann auch suchen, also gibt's jetzt nicht an jeder Straßenecke.
Und du hast gesagt, du hast 2 Lehrer als Eltern. Ich stelle mir das so vor, dass man dann, wenn beide Eltern Lehrer sind, dass man dann schon so geprägt ist, dass man, dass dieses Beamtending und Sicherheit, dass das schon eine Rolle spielt. Hast du da auch für dich so irgendwie mal abgewogen? Hast du mal irgendwie eine Pro-Kontra-Liste gemacht? Oder wie bist du damit umgegangen? Also mit dieser Angst, in die Unsicherheit zu gehen. Hast du das für dich so ein bisschen abgearbeitet, oder bist du einfach reingesprungen?
Ich habe es eigentlich nie so wirklich rational mir überlegt, also eine Liste oder sowas gemacht. Also mehr so, man wacht nachts mal schweißgebadet auf und fragt sich so, oh mein Gott, was mache ich hier? Und dann am nächsten Tag ist man wieder die Ruhe selbst. Ich habe das nie irgendwie so rational abgewogen. Ich habe einfach immer nur gemacht und dann lief das schon irgendwie. Und mit den Eltern, ja, natürlich ist man da eine gewisse Sicherheit gewohnt, aber ich sag mal auch, das macht eine höhere Risikobereitschaft. Also weil man weiß halt, man fällt halt weich. Also man muss halt auch sagen, in Deutschland fällt man insgesamt weich und meine Eltern, also ich als Lehrer, ist man jetzt auch nicht an der Armutsgrenze. Ich wusste auch immer, wenn ich mal einen Monat kein Geld habe, also findet man erstens in Deutschland immer noch mal irgendwo, auch wenn es nur ein dummer Job ist, aber einen Monat kann man auch mal schaffen. Und ja, und oder man fragt halt nochmal seine Eltern, ob sie im Monat nochmal aushelfen, die Miete zu bezahlen. Also deswegen hat man halt irgendwie keine Existenzängste dadurch und das macht schon einen großen Vorteil.
Genau, das erzähle ich auch vielen Freunden. Also seitdem ich so mit Nico wieder mehr Kontakt habe, ne, dass ich sage, das Learning von ihm, also was ich so mitbekomme, ist eigentlich, alle haben immer Angst, arm zu sein, ne? Nicht zu verdienen, arbeitslos zu sein, weil das ja auch so schlecht angesehen wird. Aber eigentlich braucht man es gar nicht.
Ja.
Weil wenn man überlegt, dass man, ich meine, du hast ja jetzt auch studiert, du hast ja auch Master gemacht. Aktuell haben wir, glaube ich, die niedrigste Arbeitslosenquote ever.
Ja, genau.
Dieses gesunde Gefühl zu sagen, hey, das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich, dass ich mir einen neuen Job suchen muss und vielleicht nicht ganz so viel verdienen, wie ich will, aber überleben tue ich immer.
Ja, genau. Also, ja, und als Gründer hat man ja auch als Erfahrung gesammelt. Und man kann in Deutschland es eigentlich nicht großartig vergeigen. Also es ist schwierig. Ich sag halt immer, man muss für sich selber so ein paar Schranken halt intern aufbauen. Ne? Also ich habe auch ein internes Limit, wo ich sagen würde, wenn es bis dahin nicht irgendwie signifikant in eine Richtung geht, dann muss ich halt irgendwie die Konsequenzen rausziehen. Da muss man halt jeweils seine persönlichen Schranken herausfinden. Ich nehme an, es ändert sich dann auch immer nochmal, wenn man irgendwie Familie hat oder sowas. Aber bis dahin, mein Gott, ich hatte immer, meine größte Angst letzten Endes war immer, dass ich so mit, keine Ahnung, am Ende meines Tages auf mein Leben zurückblicke und mir vorwerfen kann, ich habe es nicht probiert. Also das war eigentlich immer meine größte Angst so. Und das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Und dann kann man es ja auch mal probieren und meinetwegen kann man auch scheitern und dann macht man halt was anderes. Aber dann kann man wenigstens am Ende des Tages auf sein Leben blicken und sagen, hey, also du hast es wenigstens mal probiert. Hat halt nicht geklappt, aber wenigstens hat Spaß gemacht.
Würdest du verraten, was da dein Limit ist, oder?
Ja, also ich habe angefangen zu gründen mit, wie alt war ich da? 26. Und ich habe mir halt so gesagt, also bis 30 würde ich schon eine eindeutige Richtung sehen. Also ich hätte jetzt keine Lust, noch mit 30, 30.000 Euro brutto oder sowas im Jahr zu verdienen. Also dann irgendwann würde es mal aufhören. Es sei denn, man sieht halt eine klare Tendenz. Ne? Man weiß jetzt, dafür ist der Firmenwert so und so groß und es kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Das muss man halt abwägen. Aber wenn das, und ich will mich jetzt auch nicht auf die Zahl 30 so festlegen, aber in diesem Bereich wird sich das bei mir abspielen und dann muss man halt für sich selber überlegen. Obwohl ich sagen muss, wahrscheinlich, wenn man dann da ist, verschiebt sich vielleicht auch die Grenze nochmal, aber man muss halt ungefähr wissen, wo man hin will, langfristig.
Mhm. Ja, und so das Zweite, was ich bei dir immer mitnehme, ist, wie du vorhin schon gesagt hast, heute kann man eigentlich relativ mit niedrigem Budget eigentlich schon was ausprobieren. Und das sage ich auch allen immer, dass ich bei dir gesehen habe, dass man einfach mal machen kann, ne? Weil die Leute immer irgendwie sich weigern oder kein Geld ausgeben wollen, um eine Idee auszuprobieren, aber für ein Studium 20.000 Euro bezahlen, wo ich mir denke, mit so wenig Investment, was man da alles lernt von Bereichen, die man ja gar nicht kennt, da ist es tausendmal mehr wert als ein Studium. Und deshalb meine Frage an dich, was sind so deine Learnings aus dem, also du hast ja gesagt 26, du bist jetzt, naja, 2 Jahre sind es ungefähr, ne?
Ja, genau, 28.
Genau, aus den 2 Jahren, was sind so deine größten Learnings, wo du sagst, hey, deswegen war es genau die richtige Entscheidung, das habe ich gelernt, das kann mir niemand mehr nehmen, auch nicht in einem Großkonzern irgendjemand beibringen?
Also die Frage ist, was waren meine richtigen Entscheidungen?
Learnings. Genau.
Ja, Learnings ist tatsächlich, man muss einfach mal anfangen. Du hast schon richtig gesagt, man kann mit einem sehr kleinen Budget anfangen und das sage ich, genauso wie du propagiere ich das immer. Manche sparen sich irgendwie 10.000, 15.000 Euro und kaufen sich dann einen 3er-BMW dafür oder irgendwie einen sinnlosen Flatscreen, der nach einer Woche einem genauso groß vorkommt, wie er vorher auch ist. Und ja, für sowas gibt man dann Geld aus und mit diesem Geld kann man wirklich gut starten. Ich habe viele Kumpels, die haben mit einem Budget von 5.000 bis 10.000 Euro losgelegt und die haben jetzt Firmen, die ein paar Millionen Euro wert sind. Also das geht, das ist auch machbar. Man muss es halt schlau machen, aber es gibt halt wirklich mittlerweile so viel for free, muss man sich halt auch bewusst machen. Das Internet ist eine Informationsquelle, das kostet alles nichts und man kann so viel da machen für ganz, ganz kleines Geld. Und das muss man halt dann einfach mal machen. Der einzige Faktor, den man halt immer bezahlen muss, ist seine Zeit. Das ist halt so ein Ding. Man muss halt abends, anstatt PlayZ 4 zocken, sich nochmal einen Rechner setzen und am Wochenende halt mal nicht in den Park gehen und es dann weitermachen. Ich sag mal, wenn es einem Spaß macht, dann fällt es einem auch gar nicht auf, dass es Arbeiten ist.
Das ist ein guter Stichpunkt. Wie viel arbeitest du denn so am Tag oder in der Woche? Hast du das mal so für dich Revue passieren lassen?
Ja, also man kann, würde ich sagen, nicht genau sagen, wie viel ich arbeite, weil letzten Endes bin ich immer im Kopf so dabei. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendein Gründerbuch reinlese oder abends einen Podcast höre oder ja ein Hörbuch, ist es dann jetzt Arbeiten oder ist es nicht Arbeiten? Also ich beschäftige mich schon so mit 90% meiner Zeit mit irgendwelchen Gründungsfragestellungen, muss man schon so sehen. Aber ja, wenn ich mir jetzt die Biografie von Elon Musk reinziehe, würde ich das jetzt nicht als Arbeiten betiteln. Und wenn man abends auf ein Netzwerkevent geht und sich mit anderen Gründern trifft oder ich einfach nur mit meinen Gründerjungs Bierchen trinken gehe und wir halt über
eins
oder zehn und wir dann über so Sachen wie die DSGVO ablästern oder uns da auch Tipps geben, also so super trockene Sachen, aber trotzdem macht es dann irgendwie Spaß. Und deswegen kann man das nicht sagen. Also ich bin im Büro unter der Woche, würde ich sagen, ja, schon so um die 10 bis 11 Stunden. Ich fahre halt immer noch eine lange Anfahrt und ja, und dann am Wochenende macht man halt auch noch immer was. Aber ja, es kommt einem nicht immer wie Arbeiten vor.
Habt ihr als Business da ein eigenes Büro angemietet oder irgendwas Moderneres, so Coworking Space oder wie sieht das aus bei euch?
Ja, genau. Also wir sind leider nicht so eins dieser fancy Startups, die jetzt so super geiles Büro haben. Bis jetzt. Also wir haben jetzt Neues angemietet, das wird auch ganz geil. Aber bisher waren wir halt einfach irgend so ein Kellerloch letzten Endes. Also es war kein Kellerloch, aber ziemlich abgeranztes Ding, wo wir halt gesagt haben, hey, das kostet 4 Euro den Quadratmeter, auch wenn es da aussieht wie die Sau. Wir hatten damals kein Geld.
Es war ein
Hintertaunus. Genau. Hier will eigentlich keiner hin, außer Ungeziefer und nee, ganz so schlimm war es auch nicht, aber ja, wir haben halt aufs Budget geguckt, weil wenn man das Büro aus seinem Ersparten bezahlt, dann überlegt man sich dreimal, ob man jetzt Parkett brauchen und genau, das haben wir dann halt aber relativ schnell angemietet, weil wovon ich jetzt persönlich wirklich nicht so der Fan bin, ist dieses Starbucks gründen. Also das funktioniert einfach für mich persönlich nicht. Es gibt ja auch Startups, keine Ahnung, die haben sich 3 Jahre lang im Starbucks mit ihren Rechnern getroffen, aber das war nie so mein Ding, muss ich sagen. Aber persönliche Einstellung.
Hast du für die Webmontag Frankfurt Community einen Podcast, eine Podcast-Empfehlung? Du sagst, du hörst auch viel dann noch abends, was ja auch so ein bisschen dann noch mit dazugehört zu dem ganzen, ja, zu dem ganzen Arbeiten, recherchieren, sich informieren und so weiter. Hast du dann ein aktuell jetzt gerade was du total gerne hörst, was du gerne weiterempfiehlst?
Achso, ja, nee, ich hatte mich da vorhin auch versprochen. Ich meinte eigentlich Hörbücher. Ich höre eigentlich gar keine Podcasts. Ich höre aber viele Hörbücher, weil ich halt merke, dass ich abends nicht mehr lesen kann und so die letzte halbe Stunde aber noch durchs Gehör was aufnehmen kann.
Mhm. Also 3 Fragezeichen.
Genau, 3 Fragezeichen, Biene Meier höre ich mir mal an.
Ich auch.
Nee, ja, also es gibt tatsächlich unzählig gute Gründer- und Managementbücher. Eigentlich, ich kann da keins wirklich gut empfehlen, weil sie alle auf ihre Art super gut sind. Also hätte ich jetzt einen persönlichen Favorit. The Hard Thing About Hard Things ist ein ganz gutes Buch. Das kann ich sehr, sehr gut empfehlen, weil das tatsächlich mal so ein reelles Abbild gibt, wie es gründen ist und sehr viel spannende Tipps auch gegeben werden. Ja, ansonsten alle Biografien von allen möglichen Gründern ist super spannend.
Da kann ich eigentlich passend zu der Folge heute eigentlich auch das Glücksprinzip empfehlen, weil es genau darum geht, einfach mal zu machen, ist über einen Kerl, der von seinen Eltern Schulden erbt, bewusst, und sagt, komm, das kann ich schaffen und es sind nicht 10.000 Euro Schulden, sondern 1 Million.
Okay.
Und dann quasi drüber schreibt, wieso er das gemacht hat und dass man es dann doch schaffen kann. Ne? Finde ich, passt eigentlich ganz gut zur Folge, das Glücksprinzip.
Ja, auf jeden Fall.
Nico, was machst du eigentlich als Ausgleich? Das fände ich auch nochmal eine spannende Frage. Hast du da was, irgendwie Sport oder irgendwas, was dich dann so ein bisschen noch wieder auf andere Gedanken bringt? Weil ich kann mir vorstellen, dass einen das schon, man kann ja eigentlich nicht so richtig von seinem eigenen Business abschalten.
Genau. Ja, ein Weg ist Alkohol. Nein, Quatsch. Nee, gar nicht. Ja, also ich brauche einen körperlichen Ausgleich. Also ich versuche schon, Sport zu machen, auch wenn man halt nicht so viel Zeit dafür hat. Aber so 2-3 Mal die Woche versuche ich das schon zu machen, weil man halt auch echt viel auf dem Arsch rumhockt und vorm Rechner sitzt.
Kenn ich.
Ja, genau. Also dann, auch wenn man nun mal rausgeht und eine Drohne fliegt oder sowas. Aber Hauptsache mal ein bisschen bewegen, das versuche ich schon zu machen. Aber ansonsten ist eigentlich mein Ausgleich immer mit Leuten eigentlich versuchen, was zu machen. Also ob mit Freundinnen jetzt natürlich am häufigsten, aber auch einfach mit Kumpels und Gründern rausgehen, irgendwie sowas wie einen Podcast aufnehmen oder irgendwas anderes machen, irgendein anderes Projekt noch anfangen. Also das finde ich super geil als Ausgleich.
Und jetzt hatten wir das einfach mal machen, loslegen. Wenn du jetzt mal so zurückguckst, du sagst, ihr hattet nie so wirklich einen Fuck-up, wie man es so schön sagt, ne? Also es ging nie wirklich so bergab, aber ihr werdet schon Hürden gehabt haben. Das werden die Nächte gewesen sein, wo du dann schweißgebadet aufgewacht bist. Was waren so die größten Hürden für dich und was ist eigentlich so dein größter Tipp, sage ich mal, an die Leute, die auch durch sowas durchgehen werden?
Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, als Startup steht man immer kurz vor der Pleite. Das ist auch so das, was einen immer beschäftigt. Also bei uns war es auch jetzt nicht immer, also es war nicht super, super eng, aber es war schon eng. Also es hätte nicht mehr viel gefehlt und man hätte nicht mehr weitermachen können. Aber ich glaube, das ist ein Normalzustand, an den man sich gewöhnen muss. Ich habe noch kein Patentrezept, um mit den Ängsten umzugehen. Habe mich da auch schon mit anderen Gründerjungs drüber unterhalten. Ich würde mal sagen, das beschäftigt auch jeden Gründer. Ich glaube, keiner ist da so super tiefenentspannt. Aber ich habe für mich selber kein Patentrezept dafür gefunden. Also letzten Endes überlege ich mir abends immer, es geht alles schief und dann geht man morgens ins Büro und dann hat man es auch wieder vergessen. Aber ja, so gehe ich damit um. Also letzten Endes mache ich nichts.
Gut. Ja. Also nichts machen hilft. Nein, eine Lösung wäre eine reiche Freundin oder so.
Ja,
oder
genau.
Zu erben. Ne?
Richtig.
Genau, der Tillmann ist vorhin auch darauf eingegangen, dass du Hörbücher hörst, was du da gerade gerne hörst. Gibt es Tools, wo du sagst, die brauchst du aktuell und die sind lebens- oder essentiell für dein Tun, auf die du nicht verzichten kannst?
Also so im Sinne von Apps oder?
Oh, gute Frage. Also ich würde mal sagen, ich benutze jetzt nichts, wenn ich jetzt überlege, was wirklich übertrieben häufig vorkommt, außer dass ich tatsächlich so ein Mensch bin, der immer so ein kleines Notizbuch dabei hat eigentlich. Also jetzt, wenn ich privat back bin.
So richtig Papier, so.
Genau, da schreibe ich tatsächlich einfach in meine Notizen-App im Handy, aber die ist auch wirklich gebrochen voll und ja, so im Büro habe ich halt immer so ein Buch dabei und da schreibe ich halt alles rein. Ich würde mal sagen, das ist das geilste Tool, weil da ist einfach alles kreuz und quer drin und man kann es aber mal festhalten. Und wenn man abends vor neuen Ideen oder Gedanken nicht schlafen kann, hilft mir es einfach, aufzuschreiben und dann kann ich einschlafen. Also weil man immer, ich habe immer irgendwie komischerweise so im Unterbewusstsein die Angst, es zu vergessen und kann dann nicht schlafen, weil ich versuche, nicht einzuschlafen, damit ich es mir behalten kann. Und wenn ich es dann aufgeschrieben habe, dann schlafe ich sofort ein.
Dann ist es weg.
Ne? Ja, genau. Dann ist es so abgearbeitet, ja.
Also quasi ein Tipp für einen Einschlaf-Podcast.
Genau. Richtig.
Einfach mal niederschreiben, damit man dann schlafen kann.
Genau. Es hilft, bei mir zumindest.
Ja, weil es ja der Webmontag Frankfurt Podcast ist, jetzt noch die Frage, was machst du eigentlich montags, wenn du nicht beim Webmontag bist?
Was ich montags mache? Ja, montags arbeite ich und abends arbeite ich eigentlich. Ja. Also an verschiedenen Sachen und ja, manchmal mache ich auch Montagssport.
Und bist du so jemand, der sagt, I hate Monday mornings, oder ist für dich Montag, kann man ja eigentlich nicht, wenn man sein eigenes Business hat, muss man eigentlich sagen, montags, geil, jetzt geht die Woche wieder los.
Genau, also so ist es tatsächlich auch. Das Einzige, was manchmal nervt, ist früh aufzustehen, aber weil man raus ist. Aber ansonsten, man hat schon wieder, weil man zwei Tage mal nicht im Büro ist, schon wieder so einen Ideenstau und Redebedarf aufgesammelt, dass ich mich dann immer auf den Montag freue, um direkt mit meinen Kollegen quasi alles Neue zu besprechen. Also es passiert auch tatsächlich bei uns am Wochenende immer super viel. Also entweder jemand hat eine Idee oder man selber will unbedingt noch was Neues umsetzen, und das dann direkt am Morgen mit den anderen Jungs zu besprechen, freut man sich halt immer super
drauf. Ja, voll cool.
Genau.
Jetzt sagst du schon, nach dem Wochenende hast du ganz viele Ideen. Jetzt seid ihr drei Gründer. Da hat jeder geile Ideen, zumindest für sich selber.
Ja,
also
ja,
er sieht
ja
das als geile Idee. Ja. Wie geht ihr damit um, wenn ihr euch dann am Montag trefft und dann einer sagt, hey, ich habe die geilste Idee, wir machen das so und so, und die anderen beiden sehen das aber nicht so?
Ja, ja, genau.
Also die anderen denken sich so, oh, schon wieder.
Genau, das ist so immer das Problem.
Viele Ideen, wenn man cool, aber manchmal nervt.
Ja, ja. Also natürlich, also man, wenn man einmal so da drin ist, hat man schon dieses Shiny Star-Syndrom. Ne? Also immer das Neue ist das Coolste und man will sofort alles stehen liegen lassen, nicht mehr weitermachen, das Neue machen. Also das ist schon ein extrem großes Problem, mit dem man auch erstmal umgehen lernen muss. Ich meine, aber davon wird halt Innovation getrieben. Man muss halt aber auch mal Sachen zu Ende machen. Und wir besprechen eigentlich tatsächlich alles immer offen und, keine Ahnung, gehen uns da auch teilweise hart auf den Sack dann dabei. Am Ende des Tages können wir eigentlich immer eine Einigung erzielen. Und wenn halt wirklich mal der härteste Bullshit dabei ist, dann kommt es auch relativ schnell dann raus. Also wir haben halt, ich würde mal sagen, wir sind drei sehr diversifizierte Gründer. Also jeder hat wirklich extrem andere Ansichten und Stärken und Schwächen auch. Und ich würde mal sagen, dadurch kommt es immer zu einem konstruktiven Gespräch, weil man wirklich viele Seiten beleuchtet.
Ja, was steht als nächstes an? Kann man da was zu sagen?
Ja, Weltherrschaft, und dann haben wir es geschafft.
Cool.
Ja.
Mach ich mit.
Geil.
Auch bis 30, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, super. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den
Gerne.
Podcast. Hat echt Spaß gemacht.
Wieder ein schönes Projekt, um sich abends auch mal abzulenken.
Genau, und für die Zuhörer hoffentlich auch ein paar Ideen, wie man mit Problemen umgehen kann oder wie die Gründung ist, sage ich mal, die sich damit beschäftigen. Deswegen auch ein Danke von mir.
Gerne.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Webmontag, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.